Ihr Lieben, die Halbfinals sind gespielt. Wir haben ein WM-Finale und wir haben auch ein Spiel um Platz 3. Über beides werden wir sprechen, über das eine wahrscheinlich ein bisschen mehr wie über das andere. Willkommen zu Folge 127 von Football's Coming Home. Und ich begrüße am frühen Freitagmorgen, wobei so früh ist es gar nicht mehr, aber ich bin ganz frühe Zeiten ehrlicherweise nicht gewöhnt. Deswegen, ich hänge auch noch ein bisschen in den Seilen, aber der Arm gestern ging auch noch eine Weile, obwohl kein WM-Spiel war. Crazy shit. Hallo erstmal, David, grüß dich.
Meistens ist genau das Problem, dass man eben nicht mehr weiß, was man an den Abenden ohne WM-Spiel überhaupt machen soll. Hallo David und ein herzliches Hallo auch an euch da draußen. Ja, dann bist du ja im Zweifel schon unzweifelhaft oder unfreiwillig, besser gesagt, im studentischen Milieu aufgekommen, wenn du jetzt hier um 10.15 Uhr von früh morgen sprichst. Aber ich wünsche dir einen ebenso guten.
Ja, ich muss dazu sagen, wenn du gerade sagst, man weiß nicht mehr, was man sonst machen soll. Ich gebe dir einen guten Tipp. MSV Präsidentschaftswahlen bzw. Vorstandswahlen, da wird der Abend durchaus auch etwas länger. Wobei, es hielt sich ganz gut in Grenzen. Waren zum Glück sind nur zwei Teams angetreten. Es gab schon Jahre, da waren es vier. Also von daher hielt sich das relativ im Rahmen. Ja, und wenn du dann irgendwann, und darauf arbeitest du ja auch hin, wo du bist ja auch schon sportjournalistisch unterwegs, was erzähle ich für einen Quatsch, aber wenn du das so im Redaktionsalltag, kann ich auch euch da draußen tippen, Sportjournalisten arbeiten in der Regel oder fangen in der Regel nicht vor 10 Uhr an vielen Stellen. Also von daher fange ich heute sogar noch später an. Aber wir verstricken uns gerade wieder im unnötigen Gelaber, also zumindest von meiner Seite. Wir haben zum Glück heute ein eher abgespecktes Programm. Die WM steuert auf ihr Ende zu. Und ja, dementsprechend sind wir schon bei beiden Halbfinals. Ich glaube, man kann sagen, wir freuen uns alle darauf, dass es endlich zu Ende geht, weil, wenn man mal ganz ehrlich ist, also die Halbfinals waren jetzt spielerisch nicht so, dass man sagt, Wahnsinn. Ja, Wahnsinn.
Ja, bei weitem nicht. Also das erste Halbfinale Frankreich gegen Spanien ist tatsächlich jetzt kein Hingucker gewesen, da hast du absolut recht. Am Ende vielleicht dann doch ja die zusammengefallene Hoffnung auch von dir, dass Football jetzt eben nicht nach Hause kommt, zumindest nicht in diesem Jahr, sondern dann wohl doch erst bei der Heimeuropameisterschaft und auch das zweite Spiel England gegen Argentinien. Haben viele gedacht, okay, wird das jetzt so ein bisschen mehr nach vorne gehen als das erste Halbfinale am Ende ist in den ersten 30 Minuten kein einziger Schuss abgegeben worden. Das gab es seit detaillierter Datenerfassung 1966 generell noch gar nicht. Also ich glaube, es war weite Strecken dann ebenso enttäuschend spielerisch, wie das im ersten Halbfinale der Fall war. Aber dafür ging es ja hinten raus mit den Argentiniern. Die Dank, und da wirst du dich sicherlich nachher schön in Rage reden, der Wechselstrategie von Thomas Tuchel nochmal ordentlich aufgedreht sind, noch ein bisschen ab. Also ich denke, es war dann vielleicht doch eher so das Motto, wir wollen keine Fehler machen, als dass wir hier die Sterne vom Himmel spielen und dass es dann am Ende 5-4 ausgeht oder, wie ich getippt habe, 7-6. Aber das war eher begründet damit, dass ich ein Elfmeterschießen erwartet habe, was dann doch nicht ausging. Und die Engländer sahen mal wieder so aus. Das war im Aztekenstadion schon so gegen Mexiko im, wie ich finde, stimmungsvollsten Spiel, das wir bei dieser Weltmeisterschaft erlebt haben und erleben werden, dass sie einfach keine Verlängerung durchgestanden hätten, egal wen sie da reingeworfen hätten. Warum auch immer, keine Ahnung, warum die da ausdauermäßig so einen schlechten Eindruck gemacht haben, aber da ging ja dann irgendwie in beiden Fällen relativ wenig und wenn du nur Verteidiger auf dem Feld hast, gegen Argentinien in der Verlängerung, ich glaube, das hätte dann auch nicht so gut funktioniert.
Wurde ja auch heiß diskutiert, auch in England, werden wir gleich zu kommen, fangen wir am besten mal chronologisch an mit Frankreich gegen Spanien am Ende 2-0. Du hast das schon gesagt, insgesamt eine sehr schwache Partie. Die Spanier sind zum zweiten Mal im Finale nach der Weltmeisterschaft 2010. Wie gesagt, das Spiel hat lange, lange gebraucht, um mal ein bisschen an Fahrt zu gewinnen. Geholfen hat Lucas Digne, allgemein ein ganz furchtbares Spiel gemacht mit diesem
unsinnigen Foul. Schöne Grüße an Nico Mannstein. Lucas Digne.
Habe ich gerade was anderes? Nee, ich habe
das S gesagt. Ist stumm, habe ich gelernt. Ich habe die Franzosen, ich hab die Franzosen zweimal kommentiert, bis auf Tchouaméni. Habe ich, glaube ich, alle Spieler ganz gut auf die Kette bekommen. Lucas Digne.
Aber habe ich Lucas eben gesagt?
Dann ja, hast du. Gesehen. Ja, okay, alles gut.
dann hoffe ich mal, dass Nico Mannstein diesen Podcast nicht hört. Oder diese Folge, sagen wir es mal so. Also blödes Foul an Lamine Yamal. Am Ende dann der Elfmeter. Oyarzabal souverän verwandelt. Die Franzosen hatten dann ein paar gute Möglichkeiten, aber es bezog sich oder beschränkte sich vor allem eher auf ein paar. Und dann am Ende dann auch relativ eiskalt der zweite Treffer von Pedro Porro. Porro, ich kann das leider nicht in Englisch.
Ja, das finde ich auch ein Rätsel. Also warum denn Porro? Also das ist ja wie Kevin Shay.
Na, England.
Also, was soll das denn? Aber der spielt ja nicht für England.
Nein, aber das ist englisches Pedro Porro. Das
ja, aber warum sagst du denn, also warum sagst du als deutscher Sportjournalist, wenn du über einen spanischen Spieler sprichst, die englische Aussprache? Also das geht mir auch nicht im Kopf.
Ja, ich bin Tottenham-Fan. Reicht
ja,
das?
Ich meinte nicht explizit dich, also auch, aber auch andere im deutschen Podcast Sportmilieu, die das verwenden, verstehen nicht.
Ja, das ist, also Pedro Porro, das ist, man möchte wahrscheinlich irgendwie sich dem Spanischen ein bisschen annähern, weil Porro einfach so, ne? Aber ich kann so partout dieses R nicht so super gut rollen, wie man gerade hört. Und da versucht man so ein bisschen in die Richtung zu gehen und dann kommt man schnell zu Porro, was natürlich aber auch, wo du ja recht hast, dass das Quatsch ist. Also es ist sehr, dafür, dass es ein sehr kurzer Name ist, ist er für alle, die kein R rollen können, super kompliziert.
Wir beschäftigen uns heute mit den ganz wichtigen Themen. Ich finde das überragend. Sprache ist so wichtig.
Aber wichtig ist doch, dass es ein überragendes Tor war. Auch da die französische Abwehr sah da gar nicht gut aus. Und was ja vor allem beeindruckend war, dass ja auch hinten raus, also dass Spanier jederzeit treffen können, das ist keine Überraschung, aber dass die Franzosen ihre hochgelobte Offensive nie so richtig in Gang bekommen haben. Dass du nie mal so das Gefühl hattest, oh, dieses Spiel fängt jetzt an zu kippen. Das, was du ja beim Argentinien-England-Spiel hattest. Wenn wir gleich zu kommen. Aber du hattest nie das Gefühl, so dass dieses 2-0 noch mal ernsthaft in Gefahr gerät. Und das fand ich schon taktisch von den Spaniern beeindruckend, wie die das gemacht haben.
Ja, bei denen es weiterhin so ist, dass sie im kompletten Turnier nur ein einziges Gegentor sich gefangen haben. Ja, und es war sonst eigentlich immer ein ähnliches Muster. Also Dembélé läuft irgendwo auf der rechten Außenlinie rum, Mbappé kommt manchmal auch dann so ein bisschen mit zurück und versucht sich die Bälle zu holen. Auf dem linken Flügel ging dann eben viel über Digne und je nachdem Barcola oder Doué, die da rumgewirbelt haben. Und dann haben eigentlich irgendwann, wenn sie die Geduld verloren haben, in Strafraumnähe immer noch weiter Leute aus dem Mittelfeld nach vorne geschoben, sodass du dann im Zweifel zumindest mal einen Abschluss aus der Distanz bekommen hast. Aber dieses Feuerwerk, was ich auch gegen Norwegen und gegen Marokko gesehen habe, das blieb völlig aus und das haben die Spanier enorm gut gemacht. Also unerwartet gut, wie ich finde. Also klar haben viele gesagt, es ist eine gute Defensive. Das hat auch niemand bestritten, dass es so ist, außer die Torwartkritik, die mein Podcast-Partner hier sicherlich gleich nochmal rausholen wird, fand ich. Aber trotzdem ein Rückhalt, auf den man sich verlassen kann. Da haben wir ganz andere Kandidaten gehabt, von denen wir das nicht erwartet sind, die einige Male daneben gegriffen haben oder sich Patzer geleistet haben bei diesem Turnier. Das war bei Unai Simon auch nicht der Fall. Also wie ich finde, hoher Respekt vor auch der spanischen Defensivleistung, weil am Ende das viel zitierte NFL-Zitat, dass die Offensive am Ende nicht die Turniere entscheidet.
Na, wenn du das auch schon so angesprochen hast, muss ich dir ja trotzdem jetzt noch Wasser in den Wein gießen. An eine Szene kann ich mich erinnern, wo Unai Simon ein bisschen wild aus dem Tor kam und fast den Ball vertändelt hätte. Sollte man in so einer Situation auch nicht tun. Fast in Matt
Kawasantos-Manier.
Ich wollte es jetzt WM-typisch machen, aber ja.
Bald
ist es wieder soweit. So lange ist es gar nicht mehr hin. Aber wir sind immer noch bei dieser WM. Man mag es nicht glauben. Aber allgemein hast du natürlich recht, dass diese Spanier, das ist unglaublich. Und diese Disziplin werden sie auch brauchen. Im Finale werden wir gleich einen Blick drauf haben. Die Franzosen, genauso wie die Engländer, haben ja noch das Vergnügen im Spiel um Platz 3. Da ist die WM ja auch noch nicht zu Ende. Werden wir vielleicht gleich auch noch mal 2-3 Sachen drüber diskutieren. Ich glaube, wir sind da relativ ähnlicher Meinung, dass Spiel um Platz 3 einfach nicht mehr den Zeichen der Zeit gerecht wird, werden wir aber gleich nochmal drüber sprechen. Wollen wir einfach mal zu England-Argentinien weitergehen? Oh, Herr Bückerino, kann ich euch sagen, er wiegt zu seinen
naja,
Kopf hinein. Da ist er vielleicht
das mit den Zeichen der Zeit, das notiere ich mir jetzt mal. Ja, okay. Nee, also generell, also es ist erstmal vorneweg das zweite spanische WM-Finale nach 2010. Das glaubt man erstmal gar nicht, dass sie das nicht häufiger geschafft haben. Und auf der anderen Seite reißt mit Frankreich eine ganz schön krasse Serie. Seit 1986 haben die das erste Mal ein WM-Halbfinale verloren. Also das ist schon krass. Über Mbappé müssen wir, glaube ich, nicht sprechen. Und alle Leute, die jetzt beschreien, okay, Messi wird sowieso Torschützenkönig, wer weiß, was für ein Festival, in dem der Zeichen der Zeit nicht mehr gerechten Spiel um Platz 3 passiert, theoretisch ist dann noch alles möglich. Liebe Katrin Müller-Hohenstein, denn eine Fußballweltmeisterschaft hat ein Spiel um Platz 3. So, jetzt können wir gerne über England gegen Argentinien sprechen.
Es war am Anfang ein überhartes Spiel. Das ist das, was das Spiel eigentlich so interessant gemacht hat, ne? Diese unfassbare Körperlichkeit. Ich glaube, in den ersten 30 Minuten gab es überhaupt erstmal gar keinen Torschuss, stattdessen irgendwie 19 Fouls, wenn ich da irgendwie eine Statistik irgendwo richtig gesehen habe. Ist allgemein das erste Mal bei einem WM-Spiel, dass es in den ersten 30 Minuten keinen Torschuss gibt. Ansonsten, ja, konnte man die erste Halbzeit so auch so mit gutem Gewissen so beiseite legen, außer einer sehr harten Angangsweise von beiden Teams gab es da auch nicht so viel. Es wurde in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser, als die Engländer in Führung gegangen sind. Vorlage von Morgan Rogers auf Anthony Gordon. Auch da wirklich super schlecht, weil da die argentinische Verteidigung aussah, vor allem Molina. Doch dieses Spiel änderte auch insofern alles, nämlich dass die Engländer auf einmal das Fußballspiel zumindest offensiv eingestellt haben. Thema Wechsel werden wir gleich noch behandeln von Thomas Tuchel. Und letztendlich, die Argentinier haben ja immer wieder bewiesen, auch in diesem Turnier, die können späte Tore. Und der Druck wurde ja unfassbar. Wir hatten kurz vor dem Ausgleich, vor dem zweiten Treffer noch kurz vorher sogar einen Pfostenschuss. John Pickford, bin ich ja auch normalerweise kein riesiger Fan von ihm, aber auf der Linie ist der einfach bockstark. Also der hat da viele Dinge auch noch rausgeholt. Ja. Und dann kam aber dieser Hammerschuss von Enzo Fernandes, dann mit aller Gewalt da ins Eck, geiles Ding zum Ausgleich und dann hinten raus Lautaro Martinez, übrigens beide Assists von Lionel Messi, auch da schlechtes Verteidigen der Engländer und die Albi Celeste dreht das Spiel sogar in der regulären Spielzeit. Was war das für eine Partie, gerade hinten raus. Man hat endlich so ein bisschen mitgefiebert. Dieses Spiel hat dazu eingeladen, endlich mal. So sollte ein WM-Halbfinale sein, zumindest hinten raus.
Nach 180 langen Minuten des Halbfinals dann doch mal ein bisschen Spannung. Nee, also du darfst die Argentinier nie abschreiben, du darfst die Lionel Messi sowieso nie abschreiben und ich finde diese Mentalität, die auf den Platz bringen, das ist wirklich, findet man höchstens bei irgendeinem, also ich finde, es hat mich an Teams erinnert, die jetzt das erste Mal bei der WM dabei waren, also wie die Kapverden zusammengestanden haben, Usbekistan habe ich nicht mehr so im Kopf, aber die haben auch relativ wenig Schlagzeilen geschrieben, also so WM-Neulinge, die jetzt das erste Mal in dieser Gemeinschaft die große Bühne genießen wollen, Curaçao, was da für ein Hype drum gemacht wurde vorher, und ich finde diese eingeschworene Gemeinschaft, die findet man bei den Argentiniern wirklich sehr, sehr krass wieder, ich meine, nach dem Spiel standen die gefühlt nur eine halbe Stunde auf dem Feld, nix damit Mix, so nix mit Duschen, nix mit irgendwie vielleicht doch nochmal besprechen oder in der Kabine feiern, nee, die standen die ganze Zeit draußen, haben sich mit ihren Fans gefreut, ich weiß nicht, ob ihr die Bilder vom ZDF-Korrespondent im Buenos Aires gesehen habt, der konnte sich kaum auf den Beinen halten, so groß war die Ekstase in diesem ja so gebeutelten Land, wo sich die Leute so sehr in Fußball flüchten, dass es quasi für diese Wochen ihr einziger Lebensinhalt ist, die ihr Hab und Gut verkauft haben, und wenn wir das jetzt mit der Fußballrealität ehrlicherweise in Deutschland und in England, würde ich schon sagen, Frankreich vielleicht mit kleinen Abstufungen vergleichen, diese Leidenschaft kriegst du in den europäischen Nationen so nicht. Achso, und wenn das Halbfinale dann eine Europameisterschaft mit argentinischer Beteiligung ist, ist klar, welches Team da Feuer in die ganze Bude reinbringt. Das haben wir bei den Nationalhymnen schon gehört. Auch wenn wir da mit dem Auspfeifen natürlich auch gerne drüber diskutieren können. Da gibt es einen durchaus politischen Konflikt, der da seit Jahrzehnten schwebt. Das ist dann vielleicht nochmal eine Realität, wo wir beide jetzt vielleicht nicht allzu krass viel aus eigener Erfahrung vielleicht zu sagen können. Dafür sind wir ein bisschen zu jung. Aber ich finde, wie diese eingeschworene Gemeinschaft das auf den Platz gebracht hat, sich dann aber gleichzeitig trotzdem irgendwie immer alles um Lionel Messi herumkreist, finde ich wirklich beachtlich. Und da ist mir vor allem beim 2-1 dann aufgefallen, nach dem Tor rennen ungefähr 3/4 der Leute zu Lionel Messi und der restliche kleinere Teil dann zum Torschützen. Und am Ende finden sie sich dann doch noch an der Eckfahne zusammen, aber ja, das ist einfach auch für eine Person gespielt am Ende des Tages. Und die haben alle kein Problem damit, offensichtlich.
Ja, also das ist, man kann da sagen, wenn man da auch wieder in diese GOAT-Debatten reingeht, die mache ich jetzt nicht auf, keine Sorge.
Ja, für aber mich ist die seit Jahrzehnten klar.
Ja, für mich ehrlicherweise auch. Aber wenn du dann halt guckst, dass man bei Portugal versucht, man einem immer zu suggerieren, ja, die spielen alle für Ronaldo und die haben mit der Spielweise, die Ronaldo nun mal hat, haben die kein Problem. Nur man sieht es häufig auf dem Platz einfach nicht und man denkt, Ronaldo ist eher spielerisch der Bremsklotz für alle. Mhm. So haben wir ja auch schon mehrfach besprochen. Und bei den Argentiniern ist es halt genau das Gegenteil. Auch da, wenn du es mal übereinander legst, auch da sagst, spielt jetzt Messi jetzt nicht oder beteiligt sich nicht deutlich öfter am Spiel wie Ronaldo, wenn du fair bist. So. Aber die Spieler drumherum sorgen dafür, dass er genau in den entscheidenden Situationen seine Klasse zeigen kann und dass es nicht massiv auffällt, dass Messi vielleicht auch nicht den Impact hat, den er mal hatte, den man natürlich in seinem hohen Alter, und Ronaldo ist ja noch mal ein paar Jährchen älter, dass man den ja auch nicht mehr so haben kann, logischerweise. Aber es fügt sich so ein und ich glaube, das war ja auch, haben darüber nicht Laura von Torra und Mats Hummels gesprochen, über dieses Phänomen, dass jetzt ausgerechnet, und Messi ist ja schon Weltmeister geworden, ne? Wir denken an die letzte WM, dass irgendwie gefühlt so dieses, als er jünger ja war, und wenn du dich auch dran erinnerst, WM 2010, ne? Maradona-Nationaltrainer, wie die jahrelang diesem Weltmeistertitel hinterhergejagt sind und das jetzt in einem Zeitraum kommt, wo er auch schon ein gewisses Alter hat, aber wo man sich so sagt, boah, das hätte man nicht damit hätte man nicht gerechnet, dass das ausgerechnet jetzt in diesem hohen Alter er sogar zum zweiten Mal hintereinander die Chance hat, die Weltmeisterschaft zu holen, während man vorher bei sehr vielen Turnieren sehr weit davon entfernt war und dem immer vergeblich hinterhergerannt ist.
Ja,
das finde ich auch interessant.
Ja, du hast 2010 angesprochen, 2014 das Finale gegen Deutschland verloren, 2018 in Russland kamen die ersten Stimmen auf, ja, es könnte ja Lionel Messis letzte WM gewesen sein. Und dann fangen ja die WM-Titel erst an. Das macht's jetzt auch, also wenn ihr jetzt, keine Ahnung, wenn sie 2014 gegen Deutschland gewonnen hätten, so finde ich die Back-to-Back-Geschichte im hohen Alter fast noch eindrucksvoller. Also ohne fast eigentlich.
Ja, und ist gut für uns, weil wir Weltmeister geworden sind. Ne? Also so hatten doch am Ende alle was von, oder? Ist doch faire Verteilung am Ende des Tages. Dennoch, und bei aller Qualität von den Argentiniern, zweifelsohne, müssen wir nochmal über die Engländer sprechen. Man muss ja dazu sagen, und es gab ja auch harte Diskussionen jetzt auch bei den Engländern, viele Experten, die schon den Rauswurf von Thomas Tuchel gefordert haben. Was ja auf der Haben-Seite steht, die Engländer haben wieder ein Halbfinale erreicht. Insofern kann man dieses Turnier, oder sollte man es nicht in Schutt und Asche reden. Es war wieder so, dass man nicht den letzten Schritt gemacht hat. Ne, man hat quasi den zweiten Finaleinzug verpasst seit 1966. Aber trotzdem war es keine schlechte WM. Also spielerisch würde ich sagen, war es wieder ein Turnier, wo ich sage, war nie richtig geil, sich die Engländer anzugucken, aber am Ende muss man Thomas Tuchel zugutehalten, dass sie, sage ich mal, das Mindestmaß mit Halbfinale erreicht haben. Und trotzdem, wenn man auch guckt, wie er jetzt gewechselt hat, ne, man muss ja immer bei solchen Dingen immer aufpassen, ne? Rückschaufehler, hinterher weiß man immer alles besser. Vollkommen klar, aber ich habe mich auch schon im Spiel gewundert, klar, wenn du 1-0 in Führung liegst, aber dann so defensiv zu wechseln, mit Ezri Konsa, mit Nico O'Reilly, mit Dan Byrne. Ja. Und dann dafür Anthony Gordon, Rhys James und Declan Rice rausnimmst, also auch so auch Dynamik rausnimmst. Ich beziehe es vor allem auf Dan Byrne, um Gottes Willen, ist eine absolute Legende, wirklich ekelhafter Spieler, aber ja, das fand ich schon echt merkwürdig. Und als das Spiel dann nochmal gedreht war, fand ich auch ein bisschen komisch, dass dann Thomas Tuchel in der Nachspielzeit dann auf einmal Ivan Toney und Marcus Rashford brachte. Weil das Problem ist halt auch dadurch, dass die Engländer sich Minuten vorher so defensiv verhalten haben und sich so in die Defensive haben drängen lassen und dann wieder umswitchen mussten. Das ist ein Vorgang, den schaffst du nicht von jetzt auf gleich. Ne? Und es war ja schon die Nachspielzeit. Ich glaube, 7 Minuten Nachspielzeit gab es. Und dann mussten die Engländer auf einmal wieder voll in die Offensive umswitchen.
Ja.
Also auch deshalb, von den Personalien mal abgesehen, war das von Thomas Tuchel ein riesiger Fehler, sich so derartig in die Defensive zurückzuziehen, wo ich auch mal dazu sage, okay, du bringst einen Rashford, du bringst einen Toney. Was wäre denn mit Saka, Eze, Madueke, Mainu, Watkins gewesen? Also Rashford und Toney wären aus meiner Sicht auch nicht die ersten Optionen gewesen. Aber gut, okay, das ist jetzt, da kann man auch unterschiedlicher Meinung sein. Aber man muss, ich würde nicht sagen, Tuchel hat das Spiel vercoacht. Und wenn da auch viele Leute sagen, oh, sie sollten ihn jetzt entlassen, das finde ich auch arg übertrieben. Und es war grundsätzlich keine schlechte WM, aber spielerisch, finde ich, haben die Engländer im Vergleich zu Gareth Southgate keine Fortschritte gemacht. Und
genauso bieder wie vorher. Ja, das stimmt.
Ja. Ja, genau. Also du bist im Prinzip in derselben Situation, dass du sagst, wir sind weit gekommen, aber fürs ganz Große hat es nicht gereicht.
Erste Pflichtspielniederlage unter Thomas Tuchel.
Auch da sagst du ja eigentlich, wow, Wahnsinn.
Ja.
So, aber wenn du dir die Spiele vorher auch anguckst, ich glaube, da gab es auch zwischendurch mal eine Testspielniederlage oder so, das wollen wir jetzt nicht zu hoch hängen. Aber auch schon vorher, teilweise in der Vorbereitung, waren ja auch die Spiele jetzt nicht so super, super ansehnlich. Ich weiß nicht, warum wollen die Engländer keinen attraktiven Fußball spielen?
Harry Kane hat gesagt, wir klopfen nun seit 8 Jahren an die Tür, wieder fehlt uns das letzte Puzzlestück. Jude Bellingham hat ein bisschen nach vorne geschaut, lasst die Liebe und Einheit, die wir in unserem Land erlebt haben, nicht mit diesem Turnier enden. Ganz wichtiger Appell, weil der Traum ist in 2 Jahren, glaube ich, so nah wie noch nie. Und die realistische Chance, Europameister zu werden mit Thomas Tuchel an der Seitenlinie. Also bei der WM hat es ja noch niemand geschafft, mit einem ausländischen Trainer den Titel zu holen. Bei einer Europameisterschaft weiß ich es gar nicht. Aber das ist durchaus im guten Bereich des Möglichen, wenn die Form bei denen so bleibt. Ich weiß ja nicht, wie es Harry Kane in 2 Jahren geht. Ja, aber der ist auch deutlich jünger, als man das eigentlich immer denkt.
Ja, sowieso. Aber auch da, ne, wir hatten eben das Thema mit Messi, ne, Titeln hinterherjagen. Das ist ja, dieses Thema hat er ja bei Bayern jetzt im Prinzip ja auch. Ne? Vor allem mit dem Champions-League-Titel. Also von daher, viel Zeit kann man sich dann nicht lassen. Stimmst du mir aber zu in der Lesart oder in der Diskussion, dass du es jetzt sehr übertrieben finden würdest, wenn sie Thomas Tuchel entlassen? Also es gibt nicht
voll
nicht die ernsthaften Gerüchte, aber man weiß es ja nicht.
So ein paar Leute haben dich ja schon geäußert. Nee, also für mich behält er seinen Job bitte. So kurz kann ich es machen. Ja, aber auf der anderen Seite muss man aber auch nochmal sagen, Argentinien hat in der eigenen Verbandsgeschichte noch nie, und die waren da jetzt schon einige Male, weil es ist jetzt der 7. Finaleinzug, noch nie ein WM-Halbfinale verloren. Klar, dass England das nach 1-0 Führung aus der Hand gibt, das hat es jetzt auch noch nicht allzu oft gegeben in einem Halbfinale, aber wie gesagt, die Mentalität der Argentinier, das ein Stück mehr gewollt. In dem Fall. Und das ist auf der Bühne dann auch mal entscheidend.
Ja, oder es war für die Argentinier in diesem Turnier schon sehr häufig entscheidend, wenn du dir auch mal die Statistik anguckst, wie häufig die nach der 75. Minute getroffen haben. Ich glaube, es waren
12 der 19 Tore.
12, ja. Wahnsinn. Ja. Ja, Mentalität. Großes Thema im Fußball. Die haben die Argentinier gepachtet bei dieser WM auf jeden Fall für sich. Wir haben beide Halbfinals gesprochen. Wollen wir mal ein bisschen vorausblicken. Wir haben morgen, wir nehmen hier am Freitag auf, um 23 Uhr das Spiel um Platz 3 in Miami zwischen Frankreich und England. Ja, was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt damit? Also gucken werde ich's, aber ja, ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, hoi, juhu, Spiel um Platz 3.
Ja, es ist das Duell, was wird die zweitbeste europäische Mannschaft, Frankreich oder England. Es wird der Abschied von Didier Deschamps als Trainer der Equipe Tricolore. Der hat bei diesem Turnier alle emotionalen Höhen und Tiefen erlebt, die man nur haben kann. Hat seine Mutter verloren im Verlaufe des Turniers, nachdem er bei einem der vorherigen Turniere bereits seinen Vater verloren hat. Dann musste Guy Stéphane, sein Assistenztrainer, zwischenzeitlich an die Seitenlinie. Und nun also beendet er seine Trainerkarriere als Coach der Nationalmannschaft nach dem WM-Titel 2018 in Miami im Hard Rock Stadium gegen die Engländer. Louis van Gaal hat vor einigen Jahren schon gesagt, es ist eigentlich auch nicht gut, dieses Spiel, weil man kann am Ende ein WM-Turnier mit 2 Niederlagen verlassen. Grüße gehen nach Uruguay an der Stelle. Aber ich finde, also nee, ich will erst deine Gegenstimme hören, aber ich finde trotzdem, dass dieses Spiel genug Geschichten hat, um es würdig zu finden, ausgetragen zu werden. In der Torschützenfrage sind theoretisch nur 2 Treffer Unterschied, da kann sich noch was drehen, wobei natürlich alle wieder aufschreien, wenn da im Spiel um Platz 3 Messi der Rekord weggenommen wird oder diese Bestmarke für dieses Turnier weggenommen wird, dann ist das irgendwie nicht ganz so cool. Also ich finde, glaube ich, dass man in Frankreich mehr Geschichten mit diesem Spiel verbinden kann als in England. Das könnte auch ein möglicher Fingerzeig für eine Entscheidung werden, wer da die Favoritenrolle hat, wer da vielleicht auch ein bisschen mehr Biss in diese ganze Geschichte reinbringen kann, und sie haben einen Tag mehr Zeit, um das Ganze zu verdauen, was sie im Halbfinale ertragen haben, nämlich die Niederlage. Harry Kane hat die Enttäuschung angesprochen. Klar, die war bei den Franzosen auch da, aber ich finde, dass sich die Franzosen einerseits für die Favoritenrolle, die sie bei mehr Leuten hatten, als es die Engländer hatten, und auch für ihren Stil, Fußball zu spielen, der wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht hat in den letzten Wochen, dass sie sich belohnen und dann hoffentlich gegen England auch den 3. Platz einfahren. So, das, aber jetzt würde also mich von dir, oder sag erstmal was dazu.
Ja, das wäre also dein Tipp, dass die Franzosen es machen.
Ja, ich werde auf Frankreich tippen.
Ja, ich überlege noch, aber ich glaube, ich auch. Ja, aber du wolltest noch ein Statement von mir zur Thematik Spiel um Platz 3. Also,
du hast gesagt, dass es in den aktuellen Zeiten, dass es nicht mehr zu den Zeichen der Zeit passt. Das würde mich interessieren, was du damit meinst.
Also, man muss natürlich dazu sagen, dass das teilweise natürlich jetzt auch so ein bisschen aus der deutschen Fanbrille gesprochen wird. Weil, wenn du dich mal zurückerinnerst, WM 2006, ne, diese Enttäuschung nach der Italien-Niederlage im Halbfinale, und dann hattest du quasi als WM-Gastgeber im Sommermärchen noch diesen guten Abschluss. Ich glaube, das war ein 3-1 gegen Portugal.
Ne? In Stuttgart.
Mit dem letzten Spiel von Oli Kahn im Nationalmannschaftstrikot. So ein Ende hätte es ohne dieses Spiel um Platz 3 nicht gegeben. Dasselbe ist wie damals 2010, wo wir auch Dritter geworden sind mit einem 3-2 gegen Uruguay. Wir haben während des Halbfinals noch so ein bisschen über die Startelf von damals geredet, wer da alles gespielt hat. Insofern hat das immer dann auch aus deutscher Sicht für gute Abschlüsse gesorgt, sodass du immer gesagt hast, boah, cool, eigentlich mit diesem Gefühl rauszugehen, wie jetzt mit dieser Halbfinalniederlage jetzt die ganze Zeit leben zu müssen. Aber wenn du es mal ganz ehrlich siehst, ich weiß gar nicht mehr, wie es bei der Club-WM war. Gab es da ein Spiel um Platz 3? Ich glaube schon.
Ich guck's mal nach.
Aber ja, guck gerne mal nach. Aber wenn du es mal realistisch siehst, du hast jetzt natürlich 2 enttäuschte Mannschaften. Klar, kannst du daraus auch sehr viel Kraft gewinnen und kannst du, gab's nicht?
Das Duell Fluminense gegen Real Madrid begegnet mir nicht.
Okay. Ah, spannend. Siehst du, das ist dann aber auch wieder so ein bisschen dann unlogisch. Warum gibt's das bei der Weltmeisterschaft, bei der Club-WM, die ja auch neu geschaffen wurde, beispielsweise nicht? Aber was ich eigentlich sagen wollte, also du hast im Prinzip zwei deprimierende Teams und Frankreich und England, also es macht jetzt nicht den Eindruck, als ob jetzt da einer jetzt groß sagen würde, wir werden es ja sehen morgen, aber wow, wir hätten jetzt Bock, hier nochmal das Ruder in die richtige Richtung umzureißen, jetzt indem wir diesen dritten Platz absichern. Und was ich so mit Zeichen der Zeit so ein bisschen meine, wenn du mal auch guckst, wie groß die WM mittlerweile ist, ne, die ganzen Spiele, ich weiß nicht, vielleicht sagt die FIFA, wir haben da ganz andere Zahlen. Die Leute rennen uns die Bude ein und die TV-Anstalten können sich vor Ansturm oder vor lauter Leuten, die das gucken wollen, nicht retten. So, aber rein aus dem Wirtschaftlichkeitsgedanken der FIFA heraus ist jetzt das Spiel um Platz 3 jetzt bei einer Weltmeisterschaft. Stell ich mir das aus Amateursicht vor, kann es ja aus meiner Sicht ehrlicherweise kein Kassenschlager sein. Oder wenn du jetzt auch daran denkst, Infantino möchte 64 Teams vielleicht machen. Und klar, letztendlich, du kannst auch mit diesem Spiel Geld des Todes wahrscheinlich verdienen. So, aber ich finde, es passt nicht in dieses Hochglanzprodukt rein, weil wenn du mit dem Gedanken reingehst, wir wollen alles weiter ausbauen und noch alles soll noch schillernder sein, dann ist dieses Spiel um Platz 3 für mich eher so das schwarze Schaf der Familie WM, welches keiner am Ende des Tages wirklich realistisch braucht und was auch vom sportlichen Impact her, finde ich, absolut gering ist. Du hast doch gesehen, wie es im Halbfinale schon lief, ne? Also da kann mir doch keiner erzählen, dass wirklich ernsthaft jemand dieses Spiel um Platz 3 haben möchte. Und ich bin auch der Meinung, dieses Turnier läuft eh schon viel zu lange. Das ist doch wirklich ein Spiel, worauf man auch verzichten könnte.
Niemand von uns oder den Franzosen will dieses Match spielen, das hat Thomas Tuchel gesagt. Ja, also ich glaube auch am Ende ist es natürlich irgendwie nicht das Spiel mit dem allerhöchsten Interesse. Ein Thema, das ich an der Stelle auch mit Hinblick auf einen anderen Verband gleich nochmal ansprechen werde. Ja, aber also am Ende kann man mit jedem Spiel mehr auch Geld verdienen. Wir haben gesehen, dass sich die Aufblähung auf 48 Nationen, der möglicherweise denkt Gianni Infantino auch über 64 Nationen nach, dass es das Turnier nicht unattraktiver gemacht hat. Wir hatten exakt einen sehr, sehr deutlichen Sieg. Das war der Deutsche gegen Curaçao. Ansonsten, finde ich, waren alle Spiele, also na klar, deutlich. Was war es, Kanada gegen Katar? So ein Ding ist dann schnell entschieden, aber es gab jetzt keine absoluten Schützenfeste, was ja einige erwartet haben oder befürchtet haben. Das hat der Attraktivität des Turniers nicht geschadet, außer dass es halt einfach zu lang ist. Und ein Spiel um Platz 3 bringt am Ende einerseits nicht die große Anzahl an zusätzlichen Spielen, aber vielleicht dann eher einen zusätzlichen noch Erlös für mehr Werbeerträge für die TV-Sender. Ehrlicherweise, ich glaube, im Rahmen des kompletten Organisationshaufens, der da noch finanziell aufzuwarten ist von der FIFA oder so, dann ist der Aufwand, ein Spiel um Platz 3 zu organisieren, wahrscheinlich nicht allzu hoch. Die sportliche Bedeutung bei den Spielern und dem Staff der Teams ist wahrscheinlich auch nicht so groß, haben wir eben von Thomas Tuchel schon gehört. Diese Geschichten bei den Franzosen, das ist jetzt so ein Zufall, dass es sich natürlich jetzt alles gerade auf dieses Spiel in Miami projiziert. Ich finde aber trotzdem, dass man einem geldgeilen Verband, also dass ein geldgeiler Verband trotzdem erstmal auf die Idee kommen muss, irgendwas abzusagen. Schmerzhafte Parallelentwicklung, die ich gleich nochmal ansprechen werde. Aber ja, vielleicht ein bisschen geblendet durch die deutschen Erlebnisse 2006 und 2010, da hast du schon recht. Aber ich finde nochmal ein ganz versöhnlicher Vergleich, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen an den Haaren herbeigezogen ist, dass sich zwei Teams aus den Turnierbäumen begegnen, die man vorher ja nicht auf dem Spielfeld gesehen hätte und die gleichzeitig ohne den großen Finaldruck sich gegenüberstehen. Also sei es drum, einfach die Dinge, die Leute nochmal sehen und im besten Fall vielleicht ja sogar ein fußballerisch höherklassiges Spiel zu sehen, als das bei Spanien gegen Argentinien der Fall ist, oder mit weniger auf dem Boden rumgeliege, bisschen mehr offenes Visier. Es gab jetzt, glaube ich, wenige Spiele, die da 1-0 ausgegangen sind. Gleichwohl aber auch noch kein Elfmeterschießen im Spiel um Platz 3. England hat nur eines der letzten 9 Spiele gegen Frankreich gewonnen. Also die Franzosen sind hier im Vorteil. Ich finde, diese Geschichte dürfen sie gerne ausleben. Und ich finde, warum ist es jetzt unangebrachter als meinetwegen 1998. wenn man von Zeichen der Zeit spricht. Weil ich finde, das Zeichen ist immer mehr Spiele. Vielleicht, dass man alles noch mehr kommerziell überdenkt und dass es dann wieder hinten runterfällt, aber warum ausgerechnet da dann plötzlich einsparen?
Mir ist gerade eingefallen, die Nations League hat ja auch ein Spiel um Platz 3, ne?
Richtig. Die Europameisterschaft nicht. Da sind sich UEFA und FIFA nicht einig.
Die UEFA scheint sich ja in ihren eigenen Wettbewerben nicht einig zu sein.
Ja, richtig.
Ja. Aber da haben wir auch genau das gleiche Thema. Aber du hast zum Beispiel, ne, auch das Negativbeispiel mit 2014, ne, die Brasilianer, die von den Deutschen im Halbfinale verkloppt wurden und das Spiel um Platz 3, glaube ich, auch relativ sang- und klanglos verloren haben gegen die Niederlande. Ich glaube, 2-0 war das damals, glaube ich. Aber ich kann mich nur noch ganz dunkel an das Spiel erinnern, dass da die Brasilianer, du hast gemerkt, wie gebrochen die waren. Also die haben dieses Spiel
0-3.
Oder 0-3, siehst du.
Wer waren also, die Torschützen?
Oh, bestimmt Robben.
Van Persie per Elfmeter, Blind und Wijnaldum.
Okay, gut.
Ja. Alles ein klar. Abwinken von David Müller. Egal, ein Versuch war es wert.
Ja, nee, da hat es bei der WM 2010 besser funktioniert. Naja, wir haben 2014 noch nicht gemacht, schauen wir mal. Aber gucken wir mal hier jetzt auf dieses Finale am Sonntag, 21 Uhr in East Rutherford, New Jersey, New York, whatever. Spanien gegen Argentinien, dein Tipp, wer macht es? Ich glaube, nachdem ich die Halbfinals grundsätzlich falsch getippt habe, würde ich den Spaniern leichte Vorteile zuschreiben, aber wirklich nur ganz, ganz leichte und wir wissen alle, was diese Argentinier können, aber ich glaube, die Spanier, auch wenn die in Führung gehen sollten, die würden mit so einer Führung vielleicht ein bisschen erwachsener umgehen, wie die Engländer.
Ja, also ich hatte mich ja schon, ich habe schon ein bisschen länger Zeit, mehrere Wochen, mich auf dieses Finale einzustellen, weil ich natürlich das Finale Spanien gegen Argentinien auch genauso getippt habe, lieber David, wer denn da gewinnen mag. Ich habe jetzt im Halbfinale gegen Spanien und für Argentinien getippt, gleichwohl ist es einfach, also ist es für mich irgendwie noch nicht so ganz erklärbar, wie sie da England geknackt haben, jetzt ab, also auch in der ersten Stunde schon, bevor Thomas Tuchel defensiv gewechselt hat, weil diese defensive Stabilität gegen eigentlich sehr sichere defensive Engländer, die sich ja gut hinten raus haben, die sich schon ein bisschen was gefangen auch, aber kurzum, ich traue mich eigentlich nicht, gegen Spanien zu tippen, aber da ist halt dieser Lionel Messi und dieser Teamgeist, von dem ich eben schon gesprochen habe, der mich dann doch wieder so ein bisschen zögern lässt. Ich will eigentlich, dass diese Geschichte wahr wird, dass Messi dieses Back-to-Back-Weltmeister-Ding da hinbekommt. Gleichzeitig haben es die Spanier aber, glaube ich, mit der Generation auch jetzt schon verdient, vielleicht auch mit dem Schmerz von vor 2 Jahren aus deutscher Sicht, aber auch gerne verkraftbar, wenn Argentinien gewinnt. Also was machen wir draus? Ich glaube, am Ende des Tages sage ich wieder mal, Weltmeister wird Spanien und ich tippe auf Argentinien, dann kann ich mich trotzdem über irgendwas freuen. Also ich habe gestern auch mit einer Freundin gesprochen, die meinte, ich gehe diesmal so aufs Ganze, dass ich mich entweder richtig krass freue, sie hat auch Spanien als Weltmeister getippt, oder dass ich richtig enttäuscht bin. Also, dass sie auf Finalsieg auch in diesem Spieltipp wettet oder tippt und dann, wenn Argentinien eben Weltmeister wird, ist sie halt einfach doppelt traurig. Ich glaube, ich gönne mir Freude so oder so und tippe auf Argentinien. Aber glaube, dass die Spanier vielleicht doch machen, weiß ich nicht. Ah, schwierig. Wie ist bei dir?
Ja, ich habe ja gesagt, ich tippe auf die Spanier. Ich bin mir auch gar nicht mehr sicher.
Wie lange dauert's, das Spiel?
Du meinst mit der XXL-Halbzeitshow oder was? Ob es noch
verlängert. Es gibt auch so sportliche Faktoren wie Verlängerung oder Elfmeterschießen, die ein Spiel verlängern können, ja?
Ja, das stimmt wohl. Ach, ich glaube irgendwie, das Ding wird in der regulären Spielzeit entschieden. Ich hoffe es nicht, weil man da immer das Maximum an Drama haben möchte.
Ja.
Aber also, ich glaube ehrlicherweise nicht, dass es ins Elfmeterschießen geht. Und ich gehe sogar noch genauer, dass es, glaube ich, nach 90 Minuten entschieden ist. Ich befürchte es.
Die langen Nachspielzeiten sind ja inzwischen schon fast wie eine Verlängerung.
Dann werden wir ja auch noch eine riesige XXL-Halbzeitshow erleben, auf bei der werde ich, oder währenddessen werde ich genau das tun, was ein guter Fußballfan macht.
Aufs Klo gehen.
Richtig.
Ja.
Aufs Klo gehen,
muss
essen.
Muss aber lange aufs Klo gehen.
Ja, je nachdem, was man vorhin gegessen hat. Okay, das geht jetzt zu sehr ins Detail. Aber ja, ich weiß, die Künstler wurden alle auch in den letzten Tagen gedroppt und so weiter. Es geht mir so am Pöppels vorbei. Es könnte mir nicht egaler sein. Ist mir beim Super Bowl schon vollkommen wurscht. Ich weiß, ich kenne Leute, die stehen extra nur für die Halftime-Show beim Super Bowl auf und gehen dann wieder schlafen. Es interessiert mich beim Super Bowl nicht, es interessiert mich noch weniger beim Fußball. Sollen die da eine halbe Stunde ihr Spaß haben und dann alle wieder ganz schnell verschwinden?
Ja, ich habe gerade gelernt, dass Gustavo Dudamel dabei ist. Das ist der Dirigent vom Los Angeles Philharmonic Orchestra. Stimmt. Den finde ich ganz
okay,
geil.
Okay, gut, dann gucke ich das vielleicht doch. Den
so
find ich
sind
auch
wir aber
cool.
Auch die einzigen beiden in Deutschland, die deswegen vielleicht doch mal dazu gucken. Deine Reaktion, wunderbar. Nee, ansonsten
ist
mir
geil.
Das relativ egal.
Das hat mich
egal.
Jetzt erfreut.
Ja, Gustavo Dudamel, guter Junge und gute Frisur. Die Hälfte von euch wird ihn nicht kennen. Das sollte sich spätestens bei diesem WM-Finale ändern. Also schaut vielleicht doch mal rein. Ich reg mich halt immer über die Tonabmischung auf, wie das dann am Ende bei uns TV-Zuschauern ankommt. Also das wird wieder mein Thema sein. Egal, was da live performt wird oder pseudo-live. Auf einem Fußballplatz, wie das tonal bei uns ankommt, da bin ich als alter Musiker doch so ein bisschen empfindlich, wenn das nicht oder mit komischer Doppelung bei uns ankommt.
Ja, so achtet man auf unterschiedliche Dinge, aber letztendlich, wir können uns ja auf eine vereinen, dass wir uns aus unterschiedlichen Gründen nicht darauf freuen, außer Gustavo Dudamel natürlich.
Ja, und eine andere Sache noch zum Finale natürlich, es gibt deutsche Beteiligung. Bastian Dankert ist VAR für das Finale geworden. Slavko Vincic wird das Finale pfeifen. Auch da gab es in den letzten Jahren die ein oder andere Schlagzeile mit Slavko Vincic, die jetzt vielleicht nicht gut ins Positive zu drehen ist. Aber Bastian Dankert.
Ich weiß gar nicht, was du meinst.
Bastian Dankert, freut mich für ihn, dass er wieder mal ein großes Spiel leiten darf. Slavko Vincic hat da auch, ich meine, Dortmund gegen Madrid in Wembley gepfiffen. Und für Bastian Dankert ist es ja auch die Fortsetzung von großen Spielen, die er als VR begleiten darf, ja mit der Erfahrenste auf der ganzen Welt in diesem Job. Das darf man inzwischen, glaube ich, sagen.
Ich wünsche allen in der Hinsicht einen guten Pfiff, aber ehrlicherweise für mich ist diese Schiedsrichteransetzung sowohl was Slavko Vincic als auch Bastian Dankert angeht, ja, eine weitere lächerliche Entscheidung der FIFA.
Wen hättest du denn da hingestellt? Kollege Marciniak oder was? Oder
ich hab den
unseren deutschen Vertreter, der hat ja nur zwei Gruppenspiele gepfiffen.
Ja, ob ich jetzt Felix Weyer das WM-Finale gegeben hätte, mal, ne? Aber ich meine, der hätte...
Ivan Barton hättest du da hingestellt.
Ja, nee, der hat ja Halbfinale gepfiffen. Der hat auch vom Kicker Note 4 bekommen. Das fand ich sehr hart, ehrlicherweise, weil ich finde, dass der ein gutes Halbfinale gepfiffen hat. Ich weiß ehrlicherweise jetzt gar nicht so spontan, ich müsste mir die Liste nochmal angucken, weil manche hast du ja auch öfter gesehen, zum Beispiel Marciniak ich kann mich an kein Spiel erinnern, wo Marciniak gepfiffen hat. Dementsprechend, ne, wenn du dann, das ist genauso wie manche Mannschaften, die gefühlt nur in der Nacht gespielt haben, die du nicht gesehen hast. Insofern kann ich dir das so all in all gar nicht unbedingt sagen. Aber also, ich hätte da andere pfeifen lassen. Ich war zum Beispiel Michael Oliver und ich bin ja sehr kritisch, was englische Schiedsrichter angeht, obwohl der hätte jetzt das Finale nicht pfeifen können. So ist vollkommen klar als Engländer. Ne, aber ja, vielleicht hätte ich ja da durchaus andere rangelassen, aber es passt auch in die Entscheidung der FIFA allgemein, was Schiedsrichteransetzungen angeht. Also da brauchen wir nicht mehr diskutieren, ganz ehrlich.
Cibin Marciniak hat zwei WM-Spiele gepfiffen. Einmal das Messi-Feuerwerk Argentinien gegen Algerien. Liebe ARD, bitte stellt das Real Life mit Philipp Sommer wieder zur Verfügung. Es ist ein Feuerwerk gewesen, wirklich in dieser Nacht. Und Ägypten gegen Iran 1-1, hat aber 7-mal gelb gezeigt. Vielleicht war das der FIFA ein bisschen viel.
Ja. Wir werden es sehen, wie das morgen läuft. Wie gesagt, wünschen allen Beteiligten trotzdem viel Erfolg und gucken dann mal noch auf unsere zwei Restkategorien. Der Fail.
Können wir den Ehrenmann zuerst machen?
Okay, dann machen wir den Ehrenmann. Leg los, wen hast du da?
Ja, also erstmal noch eine ganz interessante Geschichte zum Finale. 2007 gab es mal ein gemeinsames Fotoshooting von Lamine Yamal und Lionel Messi. Die beiden werden sich jetzt wieder treffen, könnt ihr mal die Fotos googeln, das ist sehr, sehr lustig. Und als Ehrenmann hatte ich erst Lionel Messi hier stehen, aber ich habe mich nochmal umentschieden, nämlich aufgrund der 57. Minute der Partie England gegen Argentinien. Ein Zuspiel auf Giuliano Simeone, der von rechts in den englischen 16er einläuft, in Richtung Grundlinie startet, sich Jordan Pickford nähert und dann kommt Jet Spence wie eine Rakete in ihn reingeflogen und haut die Grätsche dieses Turniers raus. Ich bin hier aufgesprungen und hab lauter Jubel als bei deutschen Toren. Es war unglaublich geil. Das ist wirklich, also was hat Wolf Fuß gesagt? Achtung an der Bahnsteinkante, der Zuggleis fährt ein. Die Grätsche des Turniers, die Grätsche des Jahres vielleicht auch. Also Jet Spence, ein Gemälde von einer wie trenne ich den Gegner vorbei. Es war ein Fest. Ich hab's gefeiert.
Da müssten wir auch mal einen Award draus machen. Die Grätsche des Jahres wird dann immer verliehen von Benedikt Höwedes.
Ja, also aber hast
nee,
du...
Nee, oder war das Mats Hummels? Nee, es war Höwedes, ne? Es war Höwedes.
Weiß ich nicht. Hast du die Szene aber im Kopf, die ich meine?
Ja, natürlich.
Okay, sehr gut.
Ich kann mich auch noch gut daran erinnern, wie du ausgeflippt bist. Wir haben für euch da draußen, wir haben das Spiel zusammengeguckt und ich sag euch, Pückerinho ist aus dem Sulki gegangen. Das war der Wahnsinn. Aber zu Recht. Ich hab das auch gefeiert. Und gerade aus Tottenham-Sicht hat mich das auch sehr gefreut. Auch, dass Pedro Porro, wie gesagt, das Tor geschossen hat. Offensiv ist bei ihm nie das Problem. Ja, wenn er mal genauso gut für die Defensive was tun würde, wäre das manchmal sehr, sehr schön. Mein Ehrenmann der Woche, das ist unglaublich. Es ist wirklich unglaublich, dass ich den DFB als meine Ehrenmänner der Woche bezeichne. Aber ihr werdet es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, dass der Gianni Infantino gerne nächstes Jahr nochmal als FIFA-Präsident gewählt werden möchte. Es wäre seine letzte Amtszeit, wobei Statuten lassen sich ja auch mal ändern.
Ja.
Ja, von daher, aber rein von den Statuten her wäre das nächstes Jahr quasi sein viertes und somit das letzte Mal, dass er sich als FIFA-Präsident aufstellen kann. Gegenkandidaten gibt es aktuell noch nicht. Es wird wahrscheinlich auch keine geben, weil Südamerika, Asien und Afrika haben sowieso schon ihre Unterstützung zugesagt. Insofern ist das dann auch eigentlich eine klare Geschichte, dass er wieder FIFA-Präsident wird. Immerhin, der DFB hat endlich mal Rückgrat bewiesen und hat das Unterstützungsschreiben von der UEFA, vom Europäischen Verband, der da ja durch alle Verbände geht, also durch alle nationalen Verbände, haben sie quasi es abgelehnt, diese zu unterzeichnen. Da hat man mal Rückgrat bewiesen. So stelle ich mir das vor. Und ich hatte ja auch in den letzten Folgen durchaus auch kritische Worte für Bernd Neuendorf übrig. Ich hoffe, dass sie diesbezüglich nicht umfallen werden. Letztendlich ändern wird es nichts, dass Gianni Infantino wieder FIFA-Präsident wird. Aber immerhin, man hat mal Rückgrat bewiesen. Und ich hoffe, dass man da bis zum Schluss auch dabei bleibt.
Ja, ich bin aufs Ergebnis gespannt. Das wird fast genauso spannend wie die Präsidentschaftswahlen beim MSV Duisburg, würde ich mal tippen. Mal gucken, ob es da mehr Kandidaten gibt oder nicht. Sehen wir dann.
Ja, schon. Aber also was die Spannung angeht, finde ich, auch wenn das Ergebnis dann gestern relativ deutlich war, aber von der Spannung her, wenn du es vorab gesehen hast, war die deutlich höher.
Ja. Der große MSV.
Ja, ja.
Genau, dann wollte ich nochmal so eine kleine Gefühlsfrage an dich stellen. Geht es dir auch so? Nico Mannstein formuliert es immer gerne so, nach der Gruppenphase ist jedes große Turnier tot, dass man die Vorrunde, dass die dich mehr packt als die K.O.-Spiele. Also ich stimme da voll zu, ohne dich jetzt beeinflussen zu wollen.
Ja, vielleicht, ich würde es so pauschal nicht sagen, aber ich verstehe euer Gefühl in der Hinsicht. Ganz einfach, weil die Vorrunde, erstmal kommt das Spiel an Spiel. So dementsprechend das Gefühl trägst du über den ganzen Tag oder durch die ganze Nacht, ja. Je nachdem. Und es ist, weißt du, es ist alles neu. Du siehst frische Mannschaften, komplett neue Duelle und so weiter. Du lernst
Geschichten Fans entstehen.
Genau. Und durch die Ergebnisse auch so weiter. Insofern, du lernst sehr viel Neues. Und in der K.O.-Phase wird es halt immer weniger. Die Überraschungen werden auch weniger, logischerweise. Und du merkst dann auch hinten raus, und das hatten wir bei anderen Turnieren ja auch immer schon gesehen, dass dann auch diese Qualität in den finalen Spielen, einfach weil das Turnier auch schon so lange geht, halt auch ein bisschen abnimmt. So, also es ist quasi so ein bisschen ein Fake-Gedanke, wenn man glaubt, oh, man hat am Ende die besten Mannschaften zusammen, aber das wären die besten Spieler. Das ist häufig nicht der Fall, ehrlicherweise. Und ich möchte es nicht so pauschal sagen, dass ich die Vorrunde spannender finde als die K.O.-Phase. Das würde ich so nicht sagen, aber ich kann euren Gedanken verstehen, dass man das sagt. Und ich bin auch so an dem Punkt, dass ich jetzt sage, ich freue mich, wenn es jetzt vorbei ist.
Ja. Genau, ich glaube, das fasst das ganz gut zusammen. Dann ergreife ich nochmal das Wort, ganz frecherweise. Den Fail der Woche.
Ja.
Es war nicht diese Woche, aber könntest du nochmal so gut sein und deine Argumentation, warum die FIFA doch das Spiel um Platz 3 bei der WM streichen sollte, nochmal in 4 Sätzen zusammenfassen?
Es ist sportlich irrelevant. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirtschaftlich so den massiven Impact hat, wie sich das alle glauben. Es ist für die Spieler eine zusätzliche unnötige Belastung. Und letztendlich sorgt aus meiner Sicht das Spiel um Platz 3 nicht dazu oder nicht mehr dafür, dass die Mannschaft, die es gewinnt, am Ende, sage ich mal, die WM trotzdem als Erfolg verbuchen kann, selbst wenn man Dritter geworden ist. Es waren okay. Jetzt 4 längere Sätze, aber ja. Es müsste hinhauen.
Ja, vielen Dank dafür. So ein paar Anknüpfungspunkte habe ich vorhin in deiner Argumentation schon bekommen. Jetzt waren es eher so die ersten beiden Punkte, würde ich sagen. Ich finde, der Fail des Jahres ist die Streichung der nordischen Kombination aus dem Programm der Olympischen Winterspiele. Also ich finde, viele der Argumente, die du eben angeführt hast beim Spiel um Platz 3 bei der WM, sind genau die gleichen, die das IOC jetzt verwendet hat, um die nordische Kombination aus dem olympischen Programm zu streichen. Nachdem die nordische Kombination 1924 bei den ersten Olympischen Winterspielen mit dabei war, wird sie das 2030 nicht mehr sein. Ich weiß, hier wird gerne über Fußball gesprochen, aber du weißt auch, ich bin immer derjenige, der gerne auch was anderes noch mit reinbringt. Und gerade, also es war jetzt nicht ganz so krass irgendwie wie Flick-Entlassung, während die Basketballer Weltmeister werden, aber kommunikativ natürlich so, dass es in jeder Sportredaktion natürlich so den Aufschrei gab. Also mein Insta-Feed war voll mit der Entscheidung und ich herrlicherweise, Benny und ich haben uns bei On the Pitch ja auch jahrelang eigentlich gefühlt jede Woche dafür stark gemacht, dass es... Ja. Nicht so kommt. Und nun kommt es eben doch so. Ich habe gestern die She Happens-Folge gehört mit Vinzenz Geiger, Olympiasieger in der nordischen Kombination aus Deutschland. Es ist wirklich herzzerreißend und nicht zu verstehen, wie das IOC, ich habe auch mit Louis Holoch gesprochen, ich weiß nicht, ob du den kennst, ist auch viel im Bereich Skispringen unterwegs mit der Flugshow, beste Grüße dahin, er hat mit Lasse Ottesen, dem Renndirektor der nordischen Kombination, bei der FIS gesprochen, auch da habe ich gefragt, sind wir irgendwie zu sehr in der Bubble, dass wir da zu sehr enttäuscht von sind, aber nee, offensichtlich auch in der breiten Gesellschaft, zumindest in Deutschland, ist das Verständnis einfach nicht da, wie man die nordische Kombination rausschmeißen kann. Sie ist eine der wohl unbeliebtesten Sportarten der letzten Spiele gewesen. Die Breite an der Spitze ist nicht gegeben. Okay, gut, würde ich sagen. Es ist aber auch schwierig bei nur 3 Wettbewerben, die jetzt am Ende ausgetragen worden sind, bei nur 3 Athleten, die überhaupt dahin fahren durften. Wie willst du Breite herstellen, wenn du die von vornherein einschränkst? Das ist die einzige Sportart gewesen, bei der keine Frauen bei Olympia antreten durften. Jetzt feiert sich das IOC für 2030 die ersten Gender Equal Olympic Games. Der Preis dafür ist das Aus für eine komplette Sportart. Dahinter stecken natürlich jetzt Fragen der Sportförderung. Was passiert? Ich ehrlicherweise sehe es fast als unrealistisch an, dass es 2034 wieder mit zurückkommt. Wir alle haben uns wahrscheinlich in den letzten Tagen gedacht, die da so ein bisschen peripher interessiert sind, wie muss es jetzt Personen wie Nathalie Armbruster gehen oder Leuten, die anfangen mit dieser Sportart, die davon geträumt haben, zu Olympia zu fahren und das jetzt mit einem Management-Strich über den Tisch einfach vom Tisch gefegt worden ist. Schanzen und Loipen braucht man sowieso. Die Terminierung so früh morgens unter der Woche war so frech, das war logisch, dass wir da an der Schanze nicht so viele Leute sind wie beim Skispringen. Trotzdem war die Stimmung besser als bei so manchem Probedurchgang schon bei den nordischen Kombinierern, weil einfach diese verschworene Gemeinschaft da ist, die sich auch jetzt dafür stark macht, aufzuzeigen, dass es eine falsche Entscheidung des IOC war, die nordische Kombination aus dem olympischen Programm zu streichen. Es geht mir nicht in den Kopf.
Ja, wo soll ich da jetzt noch ansetzen oder wo soll ich jetzt noch oder was kann ich jetzt noch hinzufügen? Weil du das so über das Spiel um Platz 3 aufgezogen hast, will ich, bevor die Leute, gewisse Leute es aber falsch verstehen, ist das trotzdem nochmal eine ganz andere Geschichte, weil wir reden hier über ein Spiel bei einem Fußballturnier, wo wir der Meinung sind, es ist sportlich irrelevant und bei der nordischen Kombination geht es um eine komplette Sportart, die ja auch sehr traditionsträchtig ist und das schon seit Jahrzehnten. Also von daher verstehe ich, wie du die Hinleitung gemacht hast, ne? Aber es ist natürlich jetzt nicht miteinander vergleichbar.
Ja.
Letztendlich, wenn man, und das ist vielleicht das Einzige, was ich dazu sagen möchte, weil du da in der Materie, merkt man ja auch, deutlich tiefer drin bist als ich, das, was ich oder womit ich auch schon vielen Leuten drüber gesprochen habe, auch in der Thematik Frauenfußball, ist ja ähnliches Thema hier mit TV-Zeiten oder wann führe ich diese Wettbewerbe durch. Ne? Da möchte ich deinen Punkt vielleicht rausgreifen, dass wenn man natürlich, und das sieht man ja beim Frauenfußball, bei der Nationalmannschaft, auch im Öffentlich-Rechtlichen, wenn dann die Spieler auch mal schnell in der Mediathek verschwinden, ne, wir brauchen uns da alle, wie gesagt, nicht wundern, wenn die Zuschauerzahlen vor Ort als auch an den TV-Geräten nicht groß sind, wenn sie A, nicht live übertragen werden oder B, dann irgendwo verschwinden, wo sie keiner findet. Natürlich werden die Sachen dann nicht groß und natürlich schaut die dann auch keiner. So, und von daher, ja, kann man da auch immer wieder nur an die Fernsehanstalten appellieren, das auch dementsprechend sichtbar zu machen. Dass das bei Olympischen Spielen auch immer schwierig ist, wenn alles zeitgleich läuft, ne, dann gehen die Leute ja auch zu den Livestreams und so weiter. Ne? Da sind wir alle trainiert drauf und haben ja auch genügend Endgeräte, um das auch abbilden zu können mittlerweile. Aber das vielleicht auch nochmal als Gedankenanstoß, man schafft keine Öffentlichkeit oder man erreicht nicht die entsprechenden Zuschauerzahlen, die man sich vorstellt, wenn man dann halt einfach sagt, ja, wir machen mal ein Frauenländerspiel in der Mediathek oder die nordische Kombination zu sehr komischen und unchristlichen Zeiten, wo keiner gucken wird und wo auch keiner persönlich vorbeikommen wird. Das wäre vielleicht so als erster Gedanke, wenn man versucht, es wieder in die richtige Richtung zu schieben und im IOC das vielleicht wieder schmackhaft zu machen, wäre das eine gute Idee. Ein letzter Satz zu der Thematik noch, weil du jetzt auch sagst, es fehlt an der Spitze so ein bisschen, ne?
Zu wenige Nationen holen die Medaillen, ja.
Ja, aber letztendlich kannst du das nicht über alle Sportarten irgendwo auch so ein bisschen sagen? Oder nein, nicht über alle, aber
Eisschnelllauf, Langlauf.
Ja, letztendlich wir im Eiskanal.
Skispringen,
und letztendlich Deutschland war ja lange
Deutschland,
Zeit
in Österreich, Italien und Lettland und USA vielleicht noch. Ja.
Ja, aber letztendlich, also das Phänomen hast du ja in sehr vielen Sportarten. Also auch relativ
Tischtennis.
Schwaches Argument. Ja. Und das stellenweise seit Jahrzehnten. Also, naja. Vielleicht mein Fail der Woche noch ganz schnell. Wir haben ja schon im Zuge von Argentinien gegen England über diese Falkland-Problematik gesprochen. Und letztendlich ist es so ein bisschen mein Fail der Woche, auch wenn man sich da anguckt. Natürlich, es war ja auch ein Hochrisikospiel aufgrund dieser Thematik, was mich unfassbar gestört hat, dass sowohl von politischer Seite, dass ja von Anfang an schon in so eine Richtung gedrängt wurde, teilweise ja auch von argentinischen Politikern hier, es geht mehr um ein Fußballspiel, wir müssen die Invasoren zerstören oder allen möglichen Scheiß, den ich da gehört habe. Ich möchte das nicht politisch bewerten, das kann ich gar nicht. Ich kenne zwar die Geschichte dahinter, aber möchte mich da nicht auf eine Seite schlagen oder so, um Gottes Willen. Aber wie man so eine Sache dann so auf den Fußball produzieren kann. Und wenn man sich dann auch im Anschluss anguckt, dass dann Lisandro Martinez und Giovanni Lo Celso dann nach dem Spiel mit einem Banner durch die Gegend laufen lassen, Malvinas son Argentinas, also im Prinzip die Malvinas, das sind für die Argentinier die Falklandinseln, sind argentinisch, da denke ich mir echt so, Leute, ist das euer Ernst? Also ich bin ja immer dagegen sozusagen, wenn alle Leute sagen, ah, Sport und Politik, das gehört einfach nicht zueinander, das müsste man strikt trennen, das war schon immer getrennt, ist historisch kompletter Schwachsinn. Aber so in dem Fall denke ich mir, Leute, lasst einfach den Kampf, vielleicht auch eure Rivalität daraus auf dem Fußballplatz stattfinden, gut, okay. Aber fangt doch jetzt nicht da an, jetzt dann auch noch da im Anschluss daraus so ein riesiges Thema zu machen. Klar, es gibt politisch auch immer aufgeladene Duelle überall. Olympische Spiele, Fußball und so, ne, das Thema haben wir überall letztendlich auch. Aber ja, da auch diese verschärfte Sprache empfehlen, gerade von vielen Politikern, die dann die Bühne für sich dann nutzen, um dieses Fußballspiel da so hoch zu stilisieren, was gar nicht notwendig wäre an sich. Und das ist irgendwie, ja, ist ja übrigens auch, ne, also die FIFA ist da, ermittelt da auch aktuell, weil ja politische Botschaften verboten sind. Und das ist eigentlich eine. So.
Hätten sie stattdessen mit einer Armbinde rumlaufen sollen, vielleicht.
Ja, wahrscheinlich.
Wäre auch nicht gegangen.
Dementsprechend wird da auch noch ermittelt. Aber das fand ich dann, also auch vorher als auch nach dem Spiel, was da dann teilweise wieder kam, dachte ich mir auch, Leute, lass doch einfach Fußball spielen. Aber ja, das ist.
Offensichtlich ein großes Thema da. Ja, und ja. Da darf man.
Ja, es ist auch ein großes Thema,
Seite
ist ja auch okay. Aber
auch nur logisch, es ist die weltgrößte Medienbühne, die du haben kannst, egal welches Anliegen du hast. Wenn die jetzt alle Fans der nordischen Kombination gewesen wären, wären die auch mit einem Banner rumgelaufen: Fickt euch IOC, warum schmeißt ihr die Noko aus dem Programm? Das Thema war offensichtlich kleiner als das des Falklandkrieges. So, dann ist es aus meiner Sicht logisch, vielleicht in der Wortwahl änderbar, aber wenn du dich damit emotionalisierst, logisch, dass du es vorbringst. Also es war eigentlich mehr als zu erwarten. Muss das Nationalhymnen-Thema jetzt nicht nochmal ausbringen, aber ich finde, das hat diesen Konflikt zumindest in Deutschland nochmal auf die Tagesordnung geholt, weil das, was da 70er, 80er, je nachdem, wie man die Entstehungsgeschichte da lagert, das ist einfach in Deutschland ein vergessener Konflikt. Und ich finde es zumindest lohnenswert, das mal auf die Tagesordnung zu holen, auch wenn die Art und Weise natürlich diskussionswürdig ist.
Also wenn ich das richtig gesehen habe, geht das ja sogar ins 19. Jahrhundert sogar zurück. Ich glaube, zwischenzeitlich war es so, dass das Großbritannien und Spanien wohl da
gut.
Um die Falklandinseln gekämpft haben und irgendwann kam das dann mit Argentinien.
Das große Kolonialismusfass muss ich jetzt, genau. Klar, das war ein Ursprung.
Und 2013 gab es ein Referendum pro Großbritannien, muss man auch sagen. Ne? Aber ja, wie gesagt, liest euch da gerne nochmal ein, ist auf jeden Fall spannend, da vielleicht auch die Hintergründe zu erfahren, aber das wurde mir dann ein bisschen too much auf dieser Fußballbühne. Aber gut, wir haben ein Finale vor der Brust, David, und dementsprechend schließen wir diese Folge ab.
Okay, willst du mich nicht ohne Tipp entlassen? Wir tippen jetzt einfach nochmal. Die beiden Spiele mit Zahlen.
Mit Zahlen? Aber dann muss ich. Oh, okay. Dann
muss ja nicht das sein, was am Ende bei Kicktipp drin ist. 3-2 Frankreich und 4-2 Argentinien.
Nach Elfmeterschießen.
Obwohl, zwei Gegentore. 4 Gegentore für die Spanier. Ah, das ist Wahnsinn.
Also ich sage Frankreich-England. Okay, also ich sag Frankreich-England 2-1. Und Spanien-Argentinien. Ich glaube, es wird so ein dreckiges anderes Iniesta-Tor. Wobei, es war kein dreckiges Tor.
Mal wieder. Es ist übrigens Wahnsinn, 2010, wie oft Spanien 1-0 gespielt hat.
Ja.
Wahnsinn. Ja. Grüße gehen raus an Sascha Rufer vom SRF, der gesagt hat, die Embolo-rote Karte ist ein Witz im Quadrat. damals auch gegen Spanien gewonnen, 2010. Naja.
Machen wir hier den Schlussstrich. Wir freuen uns auf hoffentlich ein Spiel um Platz 3, was man sich angucken kann. Und hoffentlich auf ein glorreiches und schönes Finale. Pucherino, ich danke erneut für deine reichhaltige Expertise in nordische Kombination und Fußball.
Nur und, dafür bin ich gekommen. Ja, vielen Dank dir.
Ja, was heißt denn nur dafür? Das also, ist eine absolute Auszeichnung.
Ja, und ich schließe gerne nochmal an das an, was du vor ein paar Monaten, vielleicht sogar Jan und Benny und mir im Podcast schon gesagt hast, fand ich jetzt auch cool, so einfach aus einer anderen Perspektive mal so eine WM zu begleiten. Also ich weiß nicht, wie viele Artikel du auch zur WM geschrieben hast, wahrscheinlich nicht ganz so viele, weil du im Trainingslager beschäftigt warst, aber...
Richtig.
Ah, schon cool.
Ja, auf jeden Fall. Also auch so podcastmäßig, das haben wir ja so in der Intensität ja noch nicht gemacht. Also von daher, es war eine spannende Zeit. Und wir werden nächste Woche, das gilt für euch da draußen, werden wir natürlich nochmal eine große Fazit-Folge ziehen. Natürlich auch über das Finale sprechen. Über den vielleicht neuen, vielleicht auch alten Weltmeister.
Wir werden zur Bundesliga-Saison sind wir dann auch wieder da.
Ja, auf jeden Fall. Ist ja auch nicht mehr so lange hin. Aber nächste Woche ist noch eine Folge. David, vielen Dank dir. Danke, dass ihr da draußen zugehört habt. Teilt gerne den Podcast, wenn er euch gefällt. Und wenn es Feedback gibt, wie wir den noch verbessern können, schreibt uns den gerne. Instagram, Football's Coming Home ist da die richtige Anlaufstelle. So, bis nächste Woche. Macht's gut, viel Spaß beim Finale und tschüssi.
Ciao, ciao.